Ladies and gentlemen, the Game Theory Jits Talks brought to you live from Germany, Cologne und von Thailand. Mit Heiko, Taiko, Bentrup und Sticky, Presto, Fingers, Nelson Berge, du. Ey, Taiko. Also, der erste Mythos jetzt hier direkt mal mythbusten. Sprechen die in Thailand jetzt Klicksprache oder nicht?
Nee, aber sie haben tatsächlich doch laut.
Sag uns mal ein schönes Beispiel, wo das Wort gleich ist und nur aufgrund der nasalen oder gaumalen oder bauchalen Aussprache was anderes bedeutet.
Ja, das ist, also es ist die, in der Kehle ist der Unterschied. Man muss da Muskeln benutzen, die man sonst nicht benutzt. Und das klingt auch, wenn man genau hinhört, tatsächlich dann anders. Und das Standardbeispiel ist immer, Ma heißt kommen, Ma ist der Hund, Ma ist das Pferd.
Ah, Ma, Ma. Und wenn man sagt, Hund und Pferd kommen, was sagt man da? Also man hat einen Hund und ein Pferd und ruft dann so, Ma, Ma, Ma.
Na, man macht, ja, man sagt, wenn man Hund und Pferd kommt, würde heißen, Ma, le, Ma, Ma.
Ma, leck, ma, ma.
Nee, nee, ich leck, leck, leck. Hier, das macht auch einen Unterschied hier tatsächlich die Länge der Vokale. Es gibt immer eine lange Form, kurze. Also ma und ma ist was anderes.
Ja, ja, okay. Ja, das ist ja offensichtlich. So, aber jetzt mal eine andere Frage. Für alle, die es nicht wissen, ein bisschen Kontext ist ja immer viel wert. Du bist ja ausgewandert nach Thailand und produzierst jetzt da Jiu-Jitsu-Klamotten und MMA-Klamotten, kommen wir gleich zu. Aber du trägst, wenn ich das richtig sehe, ein Argentinien-Trikot. Mit der Nummer 10, das ist Diego, ja genau. Und das ist nicht aus eigener Produktion. Was soll das eigentlich? Le Coq Sportif.
Ja, genau. Ja, gut. Das ist ja auch nicht aus Produktion von Le Coq Sportif, ne?
Ich trage, ach so, verstehe.
Ja, ich trage gefälschtes Fußballtrikot, aber aus einem Shop, der, wo man die Sachen kriegt, die sind von so guter Qualität nachgemacht, dass da tatsächlich viele Touristen zum Einkaufen hinkommen.
Okay, alles klar. Beziehe. Also wir sind ja ein Jiu-Jitsu-Podcast, wir wollen natürlich gleich hier ein bisschen erzählen, wie es so abgeht und was du schon alles gelernt hast beim Klamottenproduzieren für alle, die noch keine Rashguards haben und so weiter. Aber was mich persönlich schon nochmal auch interessiert ist, was macht eigentlich deine Jiu-Jitsu-Karriere? Und jetzt sei mal ehrlich, ja, also, ich sehe es in deinen Augen, wenn du sagst, du gehst jeden Tag zum Training.
Nein, ich gehe nicht jeden Tag zum Training. So viel Training gibt es hier gar nicht, außer ich würde im Gi trainieren auch. Und ich habe zwar einen, auch sogar hier. Aber das ist nur für einen Notfall quasi, wenn akute Unterjitzung da ist. Aber aktuell schaffe ich es ja dreimal, manchmal ein viertes Mal, häufig aber auch nur einmal die Woche. Einfach weil ich das zeitlich, aber auch energietechnisch nicht hinkriege. Du weißt ja von meiner Medical Condition, die ich habe und für die ich halt Medikamente nehmen muss. Und ich bin dann im Arsch auch häufig. Ich bin froh, dass ich die Sachen gekackt kriege, die ich überhaupt gebacken kriege. Aber ich gehe trainieren auf jeden Fall.
Und ich sag mal, für Thailand ist ja auch beliebtes Jits, Couchsurfer, Reiseland. Wie ist die Versorgung mit Gyms und niveaumäßig?
Also Jits-Niveau ist hier, ich hätte fast gesagt, quasi nicht vorhanden.
Ja, ist
es
so.
Es gibt halt, ja, also erstmal die Thais kennen das gar nicht. Wenn ich denen das zeige, dann sagen die mal, Muay Bam, Muay Bam. Muay Bam ist aber im Grunde genommen das Clinchen aus dem Thai-Boxen. Ja, ja, ja. Ne?
Muay Bam.
Ja, also Mac, das kennen die nicht.
Ah, Muay Pam.
Mak Ok Ah.
Ja, egal, ja weiter, sorry.
Ja. Jiu-Jitsu ist ja quasi komplett noch in der Entwicklung. Wo es qualitativ was gibt, ist Phuket. Da gibt es halt Phuket Grappling Academy, das ist in Ordnung. Da sind aber auch viele Russenholzköpfe, so, die halt mehr mit dem Bizeps machen als mit dem Kopf. Ist aber in Ordnung auf jeden Fall. Und die haben echt eine gute Open Mat. Immer Samstags ist die, glaube ich. Da sind richtig viele Leute auf der Matte. Und da sind auch alle, also ist nett da. Bang Tao würde ich mal tippen, ist auch gut. Ich war da selbst noch nicht, aber da gibt es auf jeden Fall auch Grappling, was in Ordnung ist. Und hier in Bangkok, ich war ja vorher bei Bangkok Fight Lab, da macht der Tyler, ich weiß gar nicht,
Tyler
der
Durden.
Ist Tyler, nee, Tyler the Uke. Das genau. Ist ja der mit dem Iro und Craig Jones.
Also für jeden, der ihn nicht kennt, da macht er, genau, der Craig Jones hat eine DVD mit dem, ich weiß gar nicht welche, und der hat so einen Mohawk. Und deshalb ist der.
Mehrere hat der, glaube ich, sogar mit dem. Und der hatte mir auch gerade jetzt ein Black Belt gegeben. Der war noch Braungurt, als ich da war zum Trainieren. Da war das aber schon offensichtlich lächerlich, hätte ich fast gesagt.
Ah, der also ist also gut. Ist
der kann was, der weiß auch viel, der kann aber nicht gut unterrichten. Also jedenfalls, als ich da mal war. Ich glaube, das war der erste Job für ihn als Lehrer, den er da gehabt hat. Viel zu viel Content, hat er versucht dran zu prügeln. Und ich meine, ich bin ja kein guter Braungurt, aber ich bin immer ein Braungurt. Und wenn ich Probleme habe, dem quasi in der Form zu folgen, dass ich sage, Alter, ich habe noch nicht mal gefühlt, wie das sich hier anfühlen muss. Und du erzählst mir schon 5 verschiedene Varianten und What If, also wie so eine Gordon Ryan DVD, die ich mir da angucke, dann ist das einfach zu schnell, zumal da halt ein ziemlich viel Durchlauf ist. Das ist generell hier in Thailand ein Problem, dass halt viele kommen und gehen. Ne? Entweder sind die eh nur 3 Monate da oder, also viele hauen auch wieder ab. 5 Jahre ist wohl so eine magische Grenze. Wenn man die schafft, dann bleibt man hier und wenn nicht, dann geht man halt weg.
Okay. Ja. Also jetzt, also du meinst halt, jetzt als Trainer oder als Mitglied oder als jeder, der da durch das Gym läuft?
Ja, prinzipiell als Ausländer, wenn man hier ist. Also schon mal, und das beinhaltet das dann natürlich auch als Mitglied im Gym, dass die Leute dann abhauen. Und für mich war dann auch noch da das Problem, dass halt, da sind zu viele MMA-Leute und da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin da 1-2 Mal jetzt nicht verletzt worden, aber schon so, dass ich irgendwie mit blutiger Lippe raus bin, weil ich den Fehler gemacht habe, einen Rücken zu geben, weil ich da konnte, ich glaube 10 Wochen war ich da krank gewesen. Das war, als ich da aus Deutschland zurückgekommen bin, das erste Mal. Da war ich richtig lange krank hier. Und gehe dann zum Training, erzähl dem das auch noch vorher, dass ich halt, das war meine allererste Session und wir rollen, ich gebe dem den Rücken, der ist Purple Belt, aber so aufgestopfter MMA Purple Belt, mal so 80, 90 Kilo. Und dann ist der nach 1,5 Minuten frustriert, weil der halt den Choke nicht kriegt. Und
weil du keinen Hals hast? Weil du keinen Hals hast?
Ja, ja, ja. Mittlerweile habe ich ein bisschen Hals. Also ich muss ja schon drauf aufpassen, dass ich nicht gechoked werde mittlerweile.
Okay.
Das war nicht so, aber das ist auch ungewohnt und scheiße. Aber ist leider so. Und ja, und das waren halt so Sachen, ey, ich bin auch, werde jetzt 49 nächsten Monat. Ich bin legit behindert im Kopf und auch körperlich und ich muss ein bisschen auf meine Gesundheit auch aufpassen. Ne? Wenn ich krank bin oder verletzt, kann ich halt kein Geld verdienen und dann habe ich hier ein dickes Problem.
Guck mal, das ist der Unterschied zwischen dir und Sven. Ihr seid beide, aber du gibst es zu und er nicht. Das ist der Unterschied.
Was zugeben?
Ja, die Behinderung, die geistige und körperliche.
So, ja gut, ist ja, das ist halt ja auch der interessante Kardinal, oder wie er nochmal heißt.
Der interessante,
ne?
Kardinal. Sven, der interessante Kardinal Groten. Apropos Kardinal, sehr schöne Überleitung, weil ein Kardinal ist ja auf unserer Jits-Bekleidung Vogel von Hawaii.
Genau.
Das ist ein, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Kardinal, gab es verschiedene Kardinäle. Und jetzt auch nochmal für ein bisschen Kontext, du bist ja nach Thailand richtig ausgewandert. Du hast da die Firma Taiko gegründet, die Kampfsportbekleidung macht. Irgendwann genau. Mal Teilhaber sein werden Hans und ich und wir haben auch zusammen quasi noch TapTech, wo wir auch noch die Sachen in Deutschland vertreiben. Also wir sind gleich doppelt sozusagen über Businesses liiert, wollen wir es mal so nennen, ne? Kann man jetzt so sagen. Also nur damit die Leute wissen, genau. Warum wir jetzt über so ein Zeug reden. Und du hast ja schon einiges da erlebt. Also Hintergrund war ja, alle Leute werden es wissen, die schon mal versucht haben, Rashguards Custom zu bestellen. Man bestellt die irgendwo in Pakistan und man bekommt genau das, was man bestellt, ohne dass einer nochmal drauf guckt, ob das auch Sinn macht, wo die Naht sitzt und wo die Grafik sitzt und wo das Logo sitzt und so ein Gedöns. Man hofft immer drauf, dass es auch irgendwann ankommt. Die Ansprechpartner heißen alle John und Sarah und sprechen nur so halbwegs Englisch. Ne? Kommt alles aus dem gleichen Bums. Ihr werdet es
mittlerweile
wissen.
Mittlerweile wahrscheinlich auch ChatGPT.
Genau, genau. Ihr werdet es wissen und deshalb hast du dir auf die Fahne geschrieben, vor Ort in Thailand immer auch drauf zu gucken, deutsche Ansprechpartner vor Ort zu haben, beziehungsweise sonst zur Not auch uns hier in Deutschland als Ansprechpartner zu haben, dir vorher alles einmal anzugucken, bevor du es raushaust und so. Aber wir wollen spoilern, es ist nicht immer easy und nicht immer easy gewesen. Es war schon ein steiniger Weg, bis es überhaupt mal abging. Jetzt langsam kommt es so ein bisschen ins Laufen, können wir auch gleich mal drüber schnacken. Aber sag mal, was, wie, also vorgestellt hast du ja eigentlich, du gehst da rüber, du machst die geilsten Klamotten und es geht alles ab. Wie ist es in echt gewesen?
Ja, also du sagst es ja schon richtig, Pakistan war ja quasi der Aufhänger. Ich habe ja damals überlegt, dass ich erstmal 3 Monate hier hingehe, um Leben zu simulieren, um zu gucken, ob es mir hier gefällt, nachdem ich 6 Wochen im Urlaub da war. Und dann innerhalb dieser 6 Monate bis zum Abflug hat sich das ja dann ergeben mit den Klamotten, weil dann war die Überlegung, ach, du wolltest doch immer mal so eine Marke machen. Mach doch eine Marke, dann kannst du vielleicht ein paar Euro nebenbei verdienen. Noch, dann hast du schon mal, weil ich muss mich ja auch hier, von irgendwas muss ich ja hier leben. Und dann gab's ja die, dann habe ich überlegt, ja, Moment mal, was machst du denn dann? Dann lässt die Klamotten aus Pakistan zu dir schicken und dann nach Deutschland oder lässt sie aus Pakistan verschicken und guckst nicht mal drüber. und so. Und dann war die Idee, ach Moment, das kann man doch vielleicht auch in Thailand hinkriegen. Und dann hatte der Hans das ja mitgekriegt und hatte mich angesprochen und hatte gesagt, er will gerne vielleicht mit einsteigen. Und dann hattest du ja auch nochmal gesagt, ey komm, du hast doch damals, ich hab dir doch immer gesagt, wenn du mal Klamotten machen willst, sag Bescheid, ich bin mit am Start. Und daraufhin bin ich dann ja hier hin und ich habe mir nicht die Illusion gemacht, dass ich hier hinkomme und easy peasy, 2 Wochen später glühen hier die Maschinen und Klamotten werden hergestellt. Aber ich muss ehrlich sagen, dass es so schwer wird, habe ich nicht gedacht. Ich habe mit 6 Monaten gerechnet und am Ende hat es 1 Jahr gedauert, bis ich einen zuverlässigen Lieferanten gefunden habe, der nicht versucht, mich über den Tisch zu ziehen, der sich an Absprachen hält und so weiter und so fort.
Und man muss ja sagen, in der Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange bist du jetzt schon da, aber zumindest so in dieser Findungsphase, in der Findungsphase wollen wir es mal sagen, war ja wirklich auch schon jedes Modell einmal auf dem Tisch. Also es ist ja kein Geheimnis, wenn wir verraten, dass du unter anderem ADHS hast und manchmal so ganz viele Ideen auf einmal hast und dann am nächsten Tag wieder keine und dann wieder 10. Und was wir schon alles durchgekaut haben oder du schon an Firmengründungsmodellen, ich kaufe mir einen eigenen Drucker und druck die Klamotten, ich lasse hier, also es war ja wirklich gut, alles.
Das war alles auch nicht vom Tisch, ne?
Ja, ich sag nur, der Weg dahin es ist nicht so straight forward, wie man sich das vorgestellt hat, sondern man muss einfach gucken, links und rechts, wie geht's am besten? Wie geht's überhaupt? Du hast jetzt gesagt, du hast ja inzwischen einen zuverlässigen Produzenten gefunden.
Für die Rough Guard und so, die andere Klamotten lasse ich dann wieder woanders machen. Ich kann ja wirklich alles machen, was man sich an Klamotten ausdenken kann.
Ja.
Caps, Bucketheads, T-Shirts, Hoodies habe ich gerade ja auch gemacht. Selbst Hosen, Jeanshosen, was weiß ich, Kleidchen. Wenn ihr unbedingt für die
Women's Only Bed
Kleidchen haben wollt, kann ich alles machen. Also das ist Es ist alles drin. Da gibt's halt hier Produzenten. Aber man muss die halt finden. Und man muss vor allen Dingen rauskriegen, dass bei den Thais eine Besonderheit ist. Die machen nie mehr als nötig ist. Die machen immer genau das, was nötig ist. Das machen die auch. Aber nie mehr. Das geht denen komplett ab. So leben die ihr Leben aber auch. Also, ich verallgemeine das natürlich jetzt sehr. Aber ich würde sagen, der Großteil der Thais denkt so. Die denken nicht daran, okay, ich arbeite jetzt mal 5 Jahre 2 Überstunden und dann kann ich mir davon Haus anzahlen. Auf die Idee würde keiner von denen kommen. Also das gibt's hier nicht. Ich kann sagen, der Zulieferer von mir, der hat so ein Provisionsmodell eingeführt, dass die halt, ich weiß nicht wie, am Umsatz beteiligt waren. Und dann hat der im ersten Monat danach den Umsatz seines Lebens geschrieben, unglaublich Zahlen, weil die voll reingehauen haben. Und im zweiten Monat ist der Umsatz so weggebrochen, dass der miese gemacht hat.
Aber warum? Und waren doch immer noch dann beteiligt. Also warum ist es dann weggebrochen?
Ja, genau, das erkläre ich jetzt warum. Weil das ist dann, der hat dann seinen Manager gefragt, der sagt, Alter, was ist hier denn los? Sagt der, hä, wieso? Das ist doch normal. Die haben ihre Provision gekriegt, dann haben die davon ihre Schulden abbezahlt. Alle Thais, also ich auch wieder verallgemeinert, alle Thais sind knietief im Dispo. Die sind so wie die Amis. Die kaufen alles auf Leasing und mit Raten. Wenn du hier Motorroller laden, da ist kein Preis für das Ding kostet 60.000 Baht, sondern da steht immer 1.500 Baht. Das ist dann halt der Monatpreis für, keine Ahnung, für 100 Monate abbezahlen mit 10,3% Zinsen oder so. Die haben ja absolut abartige Zinsen auch. Und er sagt ja, die haben ihre Schulden abbezahlt, dann haben sie vielleicht noch irgendwas gekauft, was sie mal haben wollten. Boah, und jetzt haben sie wieder Ruhe. Und dann machen die Sabai, Sabai. Also, ne, Sabai, Sabai. Das war easy peasy weg. Man hat keinen Druck mehr, deswegen muss man auch nichts machen. Und so ein bisschen ist das aber auch tatsächlich Volksdoktrin. Der König vorher, im Moment ist ja die Nummer 10, die Nummer 9, der hat das auch so nach dem Motto gesagt, die sollen zwar schon reinhauen und was machen, aber die sollen auch nicht zu viel machen, die sollen auch was für die anderen übrig lassen, dass jeder Geld verdient.
Geil.
Das ist an sich eine geile Sache, ist eine geile Ansage, ne? Und wenn du hier rumfährst und siehst, dann, hier gibt's ja schon Armut auch, ne? Also das ist am Anfang so ein bisschen, das kann auch mal schockieren, wenn man das noch nie gesehen hat. Ich kannte sowas nicht, ne? Aber das Lustige ist, ich will jetzt nicht sagen, die sind da, weil sie da sein wollen. Aber die haben nicht so einen großen Antrieb, da rauszukommen. Die finden das Leben, so wie die das leben, vollkommen in Ordnung. Und wenn du da länger drüber nachdenkst, wie die leben, ist das auch vollkommen in Ordnung. Die haben halt meistens dann, wenn die so ein Shophaus haben, so ein kleines, wie ich jetzt auch habe, unten ihren Laden drin, wo die, keine Ahnung, verkaufen Motoröl oder die Waschmittel. Gibt einen Laden, der verkauft dann nur Waschmittel, Weichspüler und was weiß ich, in so Nachbarschaften. Und da sind ganz viele so kleine Lädchen. Ja, der macht halt morgens um 8 auf und verkauft halt sein Waschmittelchen. Keine Ahnung, wie viel Stück am Tag. Und dann abends, wenn er meint, es reicht, dann macht er halt zu und dann holt er den Grill raus und dann grillt er mit seinem Nachbarn ein bisschen und dann ist gut. Weißt du, und du hast hier, ich habe hier zum Beispiel einen so einen Stand, wo ich mittags gerne hingehe. Ich esse ja ganz selten mal knusprigen Schweinebauch.
Ja, ist selten, aber es kommt vor.
Ja, es kommt schon mal vor. Und da ist ein Stand, wo ich gerne hingehe, weil die das echt gut machen. Da ist manchmal schon um 9.30 Uhr ausverkauft, der Schweinebauch. Den gibt es da nicht. Und die wird aber nie auf die Idee kommen, am nächsten Tag
mehr Schweinebauch da zu haben.
Oder 100%. Nein, weil wenn die den Schweinebauch verkauft hat, dann weiß die, ja, ich habe jetzt genug Geld verdient für heute. Und dann macht die nicht mehr. Fertig.
Ich mache das demnächst auch auf Arbeit. Ich mache nur die Hälfte und sage dann, ich wollte euch auch noch was übrig lassen.
Ja, sowas ist
damit halt natürlich. Damit ihr euren Job behaltet.
Das ist halt vor allen Dingen auch die, ich sag's mal, das ist nicht böse gemeint, aber die Unterschicht, ne? Die, hier ist auch die ganze Gesellschaft ist nicht wie eine Pyramide, also ist wie eine Pyramide, aber mehr wie so, nicht wie die Pyramide von Gizeh, sondern die daneben. Weißt du? Die ist komplett stufig. Also hier gibt's auch, man vermischt sich hier eigentlich nicht. In den einzelnen sozialen Schichten. Ist so ein bisschen wie Kasten schon fast.
In welcher Schicht rangierst du denn?
Also in deren Wahrnehmung bin ich auf jeden Fall oben, ne? Ziemlich weit oben. Das fängt schon damit an, dass die Wohnungen, diese Kondos, wo ich vorher gewohnt habe, in den Hochhäusern haben auch die sogenannten Thai-Superstars gewohnt. Das sind dann halt die Sänger und so. Die haben ja ihre eigene Musik, die ist ja ganz groß hier. Oder die Schauspieler halt. Und solche haben da gewohnt. Das ist dann halt Miete für, die erste war wirklich teuer. 830 Euro habe ich da im Monat bezahlt. Das ist halt für einen Thai und 32.000 Baht, Mindestlohn sind ungefähr 400 Baht am Tag, da kommst du am Ende auf 12.000, kannst du ja ausrechnen. Das Mindestlohn, so ein Wachmann verdient vielleicht so 18.000, 19.000, ein Designer verdient vielleicht so 25.000, Ingenieur, wenn er anfängt, kriegt Mindestlohn übrigens, der verdient weniger als ein Bauarbeiter. Der Bauarbeiter verdient mehr, weil die hier so viele Ingenieure haben mittlerweile, braucht keinen Schwanz. Kannst du jetzt erstmal ja quasi Praktikum machen zum Mindestlohn. Und von daher, weißt du, ich bin mir dessen auch bewusst, dass ich deutlich mehr Geld habe. Ich weiß, ich könnte mittlerweile, wenn ich den Unterhalt nicht zahlen würde in Deutschland und jetzt ein Haus nicht hätte, sondern ganz normal leben würde in einer Wohnung, also mit 30.000 könnte ich leben hier auf jeden Fall.
30.000 sind wie viel, Eus?
Also 800, 900, 800.
Alles klar. Aber jetzt noch einmal, um darauf zurückzukommen, der Produzent, okay, bei dem du jetzt bist oder wir ja auch unsere Tapdeck-Klamotten drüber beziehen, der ist ja auch kein Thai.
Nee, der ist auch, ja. Und
Italiener, ne, oder?
Ja, genau. Ja. Der ist damals hierhin mit der gleichen Idee. Vor keine Ahnung wie vielen Jahren, das ist schon ein paar Jährchen her. Der hat dann auch zum Beispiel zwischendurch dieses Muay Thai-Öl verbimmelt.
Ja.
Also er hat das exportiert, hat nur leider nicht gewusst, dass der Import verboten ist in Deutschland und hat das auch nach Deutschland verkauft über eBay mittlerweile ist es glaube ich erlaubt, weil da ist ja ein so ein Wirkstoff drin, aus dem kannst du rein theoretisch MDMA herstellen und da hat der Zoll dann eine Sendung abgefangen und der ist dann wirklich zu jedem einzelnen Kunden von ihm hin und hat die wieder eingesammelt, die Sachen, und er muss Rücküberweisung machen.
Nein. An
die Leute natürlich. Doch, doch.
Okay, und sag mal, wie läuft das so ab, weil
ja.
Mit Produktion, ne? Also wir haben ja auch ein paar Prototypen erstmal gesehen. Erstmal hatten wir ein bisschen falschen Schnitt. Das waren dann die Hosen, waren dann Frauenschnitt und so. Inzwischen passt das alles. Aber wie läuft so diese ganze Auswahl? Was will ich haben? So, weißt du, weil wenn jetzt jemand bei dir was bestellt, also wie sieht das aus? Gehst du mit auf den Markt und sagst, den Stoff wollen wir haben? Oder sagst, mach's erstmal ein? Oder wie läuft das ab, dass da am Ende ein geiler Rashi rauskommt?
Ja gut, ich habe ja Standardmodelle, ne, mittlerweile. Ich habe ja Schnitte gehabt. Ich habe einfach Rushguards mitgenommen, die ich gut finde vom Schnitt her, und habe die abgegeben und habe da halt das Muster abnehmen lassen. Und das ist jetzt nicht so, die Leute, oder ich habe es mir ja auch so vorgestellt, so, ja, du gibst das hier ab und dann ist das ja ratzefatze einmal produziert. Oder wenn ich so ein Schnittmuster mir aus dem Internet runterlade, dann mache ich da ein Design und dann gebe ich das ab. Und dann produzieren die das. Das geht leider nicht so, musste ich rausfinden, weil da immer noch, die brauchen dann Anweisungen für die Näherinnen, wo was, welche Naht, in welcher Farbe und wie weit weg und was weiß ich, wo muss lang geschnitten werden. Das ist gar nicht mal so unaufwendig. Selbst bei so einem Waschgard, selbst bei einem T-Shirt, was am Ende ja nur aus drei Teilen besteht. Stimmt ja gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, Entschuldigung. Vorderseite, Rückseite, zwei Ärmel und der Kragen halt, ne? Selbst da ist das nicht so einfach. Oder jetzt gerade, und in Thailand kommt dann auch noch dazu, die wollen immer nichts verkehrt machen. Die wollen am Ende nicht schuld sein an irgendwas. Deswegen, ich hatte jetzt den Fall, dass ich von einem Shirt auch Kindershirts brauchte. Und Kindershirts haben manchmal andere Proportionen, weil die Kinder halt andere Proportionen haben, Kinderkörper. Das ist aber nicht immer so. Und ich wollte von denen einfach nur, dass die diese Shirts nehmen, Trikots waren das, und die runterskalieren proportional. So und so viel Prozent. Und dann habe ich denen gesagt, welche Brustbreite Größe 122 hat, 128 und so weiter und so fort. Das haben die nicht gemacht. Ich musste das Shirt nehmen, musste das runterziehen auf 122, auf Größe 122 und dann sagen, so ab hier dann bitte daraus das Kindershirt machen. Weil die nicht wollen, dass ich hinterher sage, ey, was ist das denn? Das passt den Kindern ja gar nicht.
Mhm.
Und von daher ist das, also seine eigenen, ich habe ja so gedacht, seine eigenen Sachen machen, das ist ja einfach und das machen die hier bestimmt gerne. Nee, also überhaupt mal jemanden zu finden, der bereit ist, das zu machen, ist schon schwierig. Und dann aber auch in den Stückzahlen. So ein Gym, ich meine, die nehmen ja maximal 100 Stück ab. Mehr hatte ich bis jetzt noch nicht. Wenn ich hier irgendwo hingehe und sage, bei manchen, ich will eure Klamotten, aber mit meinen Farben bitte, ja, kannst du haben, Mindestabnahme 100 Stück pro Größe.
Ey.
So, und das ist aber totaler Quatsch. Das macht überhaupt keinen Unterschied für die, was für eine Größe das hat. Das ist immer nur zwischen 105 und 107% hochgezogen beziehungsweise runter. Das machen die aber, weil die halt keinen Bock haben. Das ist im Grunde genommen, als wenn du als hier wie die Nummer mit Privates. Ich möchte von Gordon Ryan Privates haben. Ja, kannst du haben, kostet $1,600 die Stunde. Sagen die Leute immer, boah, ist das teuer. Ja, das ist so teuer, weil er keinen Bock hat da drauf. Der will nicht, dass du kommst und den voll laberst mit deiner Scheiße.
Das war bei Craig Jones so, auf Löwencamp. Da waren Lachlan Giles und Craig Jones da und dann hieß es am Anfang, ja, es kamen ein paar Nachfragen. Craig gibt auch Privates 1000 Euro die Stunde. Wurde keine einzige Private genommen. Und genau wie du sagst, es war einfach nur, ich habe keinen Bock, Leute.
Ja, genau. Und dann ist halt 1000 Euro, ist dann halt die Schnittstelle, wo man dann sagt, ja, okay, ab 1000 Euro macht's mir wieder Spaß. Also dir Private zu geben. Und so ist das bei denen dann auch. Die sagen dann einfach einen Preis und fertig. Oder die andere Variante ist, die melden sich einfach nicht. Du fragst dann nach einem Preis und rennst 6 Wochen hinterher und du kriegst nie eine Aussage. Du kriegst immer nur wirst immer nur vertröstet und ich muss nochmal dies fragen, das fragen. Und das musst du halt natürlich erstmal alles rausfinden, dass das daran liegt. Auch wie die Thais ticken. Hier gibt's halt die Skank Jai, nennt sich das. Wenn einem halt Sachen unangenehm sind, dann geht man denen am liebsten aus dem Weg. Und dazu gehört halt auch zu sagen, nee, ich kann das leider nicht produzieren.
Weil das sagen die dann nicht, sondern die machen es einfach nicht und sagen dir nie, warum nicht.
Nein, nein. Ich hatte jetzt gerade auch wieder den Fall, ich wollte Dateien haben von Sachen hier, von Bucketheads, um davon, also die Schnittmuster, um davon Designs machen zu können.
Bucketheads ist ja meine große Liebe, will ich hier an der Stelle
sagen. Das war ja jetzt meine große Überraschung, dass ich diese Datei habe und wir können Bucketheads machen.
Yes!
und ich bin in einer Line, ist auch so eine Messenger-App, sowas wie WhatsApp oder Signal, und hier benutzen die halt die Line. Da gibt's eine Gruppe, da ist der Boss drin, da bin ich drin, dann ist da einer von den Managern drin, der halt die Produktion leitet, und dann ist da noch eine Freundin von mir drin, die bei mir angestellt ist auch, die halt so ein bisschen für mich die Kommunikation auf Teil macht, wobei in der Gruppe brauche ich das gar nicht, das mache ich alles mit Grog mittlerweile, der macht das sehr gut. Und übersetzt halt auf Thai, was ich nicht weiß. Also viele Sachen kann ich ja mittlerweile auch sprechen, aber manches dann auch nicht. Und ich habe halt nach diesen Bucketheads und noch anderen Sachen, nach dem Schnittmuster gefragt und der hat immer nur geschrieben, okay, 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 kapom, kapom, okay, bestimmt 5-mal. Und dann habe ich jetzt den Boss selber angeschrieben, zu dem ich auch Kontakt habe. Ich sage, Entschuldigung, dass ich störe, aber ich weiß nicht, ob der mich richtig versteht. Ich brauche diese Dateien. Und der hat auch schon 5-mal okay gesagt und hat der zu mir gesagt, die geben wir eigentlich gar nicht raus, die darf kein Mensch rausgeben. Der darf die gar nicht rausgeben. Deswegen, der hätte eigentlich sagen müssen, Entschuldigung, darf ich nicht. Aber das machen die nicht, die sagen das nicht. Ich sag dann, okay, okay, ja, mach ich, ja, ja. Kannst du haben. Und dann kriegst du das nicht. Und so habe ich halt am Anfang ja auch, ich meine, du erinnerst dich vielleicht noch, wo ich beim Preis hinterher gerannt bin. Mittlerweile verstehe ich die Nachricht. Die Nachricht war nämlich, nee, Entschuldigung, aber ich habe keinen Bock auf dich mit deinen 20 Teilen hier, verpiss dich bitte.
Ja.
Und hier kommt bei den Thailand kommen auch noch dazu, die sind ultra-Status driven. Also ich glaube, ich hätte bei den ersten Produzenten, wo ich war, da hätte ich mit einem Mercedes oder mit einem BMW ruhig gemietet auf den Hof fahren müssen und nicht mit dem Motorrad. dann wäre alles anders gewesen.
Ah,
das
ja.
hat der erste erzählt. Und die sind, also hier ist lieber, habe ich mich heute noch mit einer Freundin drüber hier unterhalten. Die haben lieber ein Haus, was von außen vergoldet ist und innen drin ist nicht mal eine Matratze als umgekehrt. Weil das für die viel wichtiger ist, dass die Leute sehen, man hat halt einen hohen Status, man hat viel Geld. Hier ist auch, es gibt immer Leute, die sich dann beschweren, wir waren essen und dann musste ich für die ganze Familie bezahlen. Natürlich ist das ein bisschen auch, dass die Familie sagt, auch cool, der Verlangen, ja, der Ausländer, der hat ja genug Geld, der kann bezahlen. Das ist aber auch ein bisschen Kompliment, weil die sagen, du bist reich genug, dass du dir das leisten kannst. Hier ist Reichtum halt kein Makel wie in Deutschland, sondern wer reich ist, der muss schlau sein. Weil wenn man dumm ist, kann man nicht reich sein. So, das ist deren so die Schlussfolgerung. Und für die bedeutet das dann halt, du bist schlau. Und schlau sein ist ja sehr gut. Genauso andersrum, dumm sein ist so mit das Allerschlimmste. Der größte Gesichtsverlust. Dumm oder Dieb, das sind so die zwei schlimmsten Dinge, die du hier machen kannst. Umbringen ist in Ordnung. bloß nicht noch beklauen. Also.
Aber inzwischen läuft es ja einigermaßen oder ist ja einigermaßen angelaufen. Es kamen schon ein paar Bestellungen rein. Ich weiß gar nicht, ob wir Names droppen wollen oder dürfen oder sollen oder ob die Kundenkartei geheim ist. Aber wir haben Strike Gym ist Kunde. Hier Kollege aus Hagen, sag Ronin BJJ.
Ja, Ronin.
Game Theory ist natürlich Kunde.
Ja, ich habe jetzt in der Schweiz ja was gemacht. Stark, Jiu-Jitsu Zürich.
Ah,
der
ja.
ist auch hoch zufrieden.
Ach, witzig, weil der Hans geht ja nochmal nach Zürich. Ja. Dann kann er direkt da vorsprechen.
Ja, soll er mal machen. Ist ein guter Kunde. Er ist ultra nett. Der war richtig happy mit den Hoodies. Ich hatte ein bisschen Bedenken, weil die, das sind so Sommerhoodies. Weil die tragen halt alles langärmig. Und dann auch die, wenn die auf dem Roller sitzen, vor allem die Girls, sind die zugeschnürt bis oben hin, dass bloß kein Sonnenstrahl irgendwie an die Haut kommt, weil die wollen ja unbedingt weiß sein.
Mhm.
Die hassen ja braun zu sein. Das ist genau das Gegenteil wie bei uns. Hier gibt's ja auch ganz viel so Bleichmittel und so für die Haut. Und aber die haben diese dicken Hoodies nicht, sondern nur so dünne.
Ja.
Und bei denen war ich wusste jetzt nicht, aber der ist ultra happy, der sagt, nee, dicke haben wir schon. Ich wollte genau sowas haben. Und die Rush Guards war so ein bisschen, ja, ich kenne das so nicht, weiß ich nicht. Er hat die noch nicht angehabt. Ich habe gesagt, teste die mal bitte ein, zwei Wochen und dann gibst mir nochmal ehrlich Rückmeldung. Bin ich immer hoch dran.
Wir können ja dazu sagen, unsere Rush Guards oder die Rush Guards sind ja, wenn das gleiche Material ist wie unsere und die Tap-Tech, die sind halt ein bisschen, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Die fühlen sich ein bisschen mehr an wie ein T-Shirt als wie ein Rash Guard, haben aber genau die gleiche Funktion, also sind stretchy und so weiter. Und was daran wirklich geil ist, du wirst nicht nass. Und deshalb kleben die Dinger nicht. Ich kann es nicht beschreiben, warum es so ist. Und ich habe mal den Test gemacht, wenn ich mich mit so einem Teil unter die Dusche stelle und das Ding ist klitschnass, dann klebt das natürlich auch wie so ein dicker Rash Guard. Aber es kommt gar nicht so weit. Du kannst Open Mat mit 70 Leuten 20 Runden rollen und die Dinger kleben nicht, weil die es irgendwie schaffen, dass die sich halt nicht so vollsaugen, wie so normale andere dicke Rashis, um jetzt mal
lustig,
Werbung.
Das habe ich, soweit war ich noch gar nicht. Ich wusste, dass das halt so ist.
Ja.
Und die verrutschen aber trotzdem auch nicht. Das ist ja auch das
Geile. Ja, die sind schon echt gut. Muss ich sagen.
Und ich habe ja ein bisschen geändert, die Oberarme ein bisschen schmaler gemacht. Das finde ich gut. Die sitzen einfach besser und sehen auch besser aus. Ich gucke ja eh immer, dass ich die Sachen immer verbessere. Immer ein bisschen besser
Lass mal.
Mache, weil
über Preise reden.
Ich habe ja auch noch ein anderes Material, bitte.
Lass mal über Preise reden, weil es ist ja auch so, man denkt so, man geht da hin und dann gehst du auf so einen thailändischen Markt, da kostet ein T-Shirt 2 Euro, also machst du auch ein Rashi für 2,50 Euro. So ist es ja auch nicht. Also wir verkaufen unsere Rashis für 59 Euro und die Marge ist nicht so, dass man denkt, ey, wir kaufen die bei dir für 10 ein und verkloppen die für 60. Nee, erzähl mal ein bisschen was zu den Kosten, was ein Rashi kostet, aber es ist schon nicht so, dass man denkt, man geht da auf den Markt shoppen. Dafür sind die Sachen halt auch geil.
Ja, das ist halt kein, die Dinger, die auf dem Markt hängen, da haben sie 10.000 von gekauft. Wenn ich jetzt 10.000 Rushguards für Tap-Tech mache von einem Modell, da kriege ich ja auch Preise, da träumt man nur von. Und dann kann ich sowas auch machen. Vor allen Dingen muss ich dann ja nicht mit irgendeiner Marge kalkulieren, dass ich auch noch davon leben kann. Deswegen funktioniert das mit den Chinesen ja auch immer so gut. Sind die Exportmeister, weil die kalkulieren dann mit einer Marge von, keine Ahnung, 1 Euro pro Teil.
Ja.
Wenn die halt 10.000 Teile verkaufen, ist das ja rauspumpen, dann kann man das machen. Ich kann das nicht machen. Ich habe ja so eine Abnahme. Ich kann nicht, wenn du 20 oder 50 Rushguards bei mir haben willst, kann ich die nicht mit 1 Euro Gewinn quasi weitergeben.
Ja.
Dann habe ich ja, ich vor allen Dingen bei mir, ich mache ja dann auch noch das Design und so. Das ist alles mit drin. Und das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, es ist halt ein Produkt, das ist ja custom-made für denjenigen, der es haben will. Das ist halt was anderes. Und noch dazu sage ich auch, man kriegt die Sachen billiger, ja. Man kann nach Pakistan, dann zahlt man 5 Euro weniger. Da konkurriere ich aber nicht mit. Bei mir, ich mache eine Qualität, die ist eine andere. Und vor allen Dingen ist mein Geschäft gar nicht Klamotten, sondern mein Geschäft ist Leben einfacher machen. Da geht's drum. Ich für die Leute super mache. Ne? Ich bin halt hier vor Ort, ich bin immer ansprechbar. Zu mir kann man auch sagen, wenn das scheiße war und ich kümmere mich drum, dass das anders produziert wird, und dann ist mir nicht egal, wie das bei einem ankommt, ne? Oder ob man das zurückschickt oder was auch immer.
Wir hatten das zum Beispiel, und, um das einmal kurz zu sagen, deine Firma heißt ja Taiko und unsere Vertriebsfirma heißt Taptec, und wir hatten auf den ersten Taptec-Hosen, die wir gemacht haben, noch Taiko-Logos drauf. Und hätten wir die jetzt irgendwo anders bestellt, wären die alle bei uns gelandet mit dem Logo. Und so konnte man sagen, nee Leute, so läuft's nicht. Mach nochmal neu oder mach mal ab und so. Und dann hat man die in der fehlerfrei bekommen. Ne? Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Ja, ja, weil sonst schicke ich sie zu, also nicht ich, sondern schickt der Produzent sie zu euch. Und dann müsst ihr die, wenn ihr das nicht haben wollt, entweder müsst ihr euch drum kümmern, dass die Labels abkommen, was in Deutschland mit Sicherheit ein paar Euro kostet. Oder ihr müsst es zurückschicken. Die machen das ja häufig. Die machen sogar vielleicht sagen, nee, du kannst behalten, ich mach die in Hosen alle neu. Aber dann musst du trotzdem den Versand bezahlen. Versand für 50 Rush Guards liegt so bei, oh, was würde ich denn sagen, 300 Euro oder sowas. Kann man sich ja ausrechnen. Und dann muss man noch den Zoll drauf bezahlen, 12%. Und dann muss man noch 19% Mehrwertsteuer drauf rechnen auf die Gesamtsumme. Und ratzefatze hat man ein paar hundert Euro irgendwie und muss noch mal 6 Wochen warten. Und ja, das ist natürlich hier nicht bei mir. Ich gucke die Sachen vorher an, kontrolliere das und dann halte ich Rücksprache, ob das so in Ordnung ist. Zum Beispiel war jetzt bei Stark, vor allem den Rush Guards, haben die auch bei den Labels was falsch gemacht. Die haben die nicht komplett angenäht.
Ja.
Ne, so dass man da hängen bleiben könnte. Aber ich habe die Labels mittlerweile nicht mehr am Ärmel, weil ich da die Rückmeldung gekriegt habe, dass das so ein bisschen das Material ermüdet quasi an der Stelle. Sondern die sind jetzt unten am Rushguard. Und der ist sowieso in die Hose gesteckt und das fand der jetzt nicht so schlimm und ich habe die Sachen trotzdem geschickt. Ich hätte die aber auch nochmal zurückgehen lassen können und sagen können, hier, müsst nochmal drüber nähen, bitte.
Also ihr seht.
Das kann ich dann, ne, dann kann ich mit dem Kunden halt kommunizieren. Ich kann sagen, hier, wer ist denn da? Severin, guck mal bitte, so und so ist das Problem. Gibt die Möglichkeiten, das zu lösen? Was bevorzugst du? Was ist dir jetzt wichtig? Und dann kann man das so machen halt, ne?
Okay, Leute, also wenn ihr ein Gym habt, braucht geilen Scheiß, schreibt mir oder Heiko.
Oder wenn ihr Camper seid auch. Ich kann auch schon anteasern. Ich werde jetzt ziemlich kurzfristig sogar die Möglichkeit anbieten, dass man über mich auch Presale machen kann zum Beispiel. Und dass ich mich auch um Versand an Endkunden kümmere für euch und so. Müsst ihr mich auch mal ansprechen.
Okay.
Das Leben machen halt.
Jetzt haben wir genug Sellout gemacht, jetzt wollen wir mal die wichtigen Themen ansprechen. Du hast es ja vorhin einmal schon gesagt, du isst ja das eine oder andere Mal Schweinebauch. So, dass es am Anfang bei uns ein kleiner Running Gag war, weil es, ich weiß gar nicht mehr wie, aber wir wollten auch schon Schweinebauch Rashguard machen, machen wir vielleicht auch noch.
Sollten wir eigentlich auch nochmal machen, sollte ich machen.
Also. Erklär uns mal ein bisschen so die Unterschiede in der Kohäsion und der Textur des Schweinebauchs. Was unterscheidet einen richtig guten Schweinebauch von einem, der so, wie sagt der Thailänder, so lala ist.
Ja, die sagen dann Gore Alloy. Eigentlich ist Gore verstärken. Also Gore Suai ist schöner als Suai, aber Gore Alloy ist so,
geht so.
Ja, geht so. Und das ist aber, also wenn man das sagt, das ist eine Beleidigung.
Okay, das dann sag mal, was ist der beste Schweinebauch, den du je hattest und warum?
Ja, das kann ich so ganz konkret nicht sagen, weil es kommt ein bisschen drauf an, zu was der gereicht wird, aber was auf jeden Fall den Unterschied macht, ist die Kruste.
Die Kruste.
Und zwar muss die Kruste sein, am besten wie von diesen, wie heißen die denn nochmal, dieser Peppies? Nee. Was wie Chips ist, aber Schweinefett, hätte ich fast gesagt.
Ah, weißt,
was ich
okay, meine? Ja, ja. Ja, ja, weiß, was du meinst. Ja,
so ähnlich oder halt wie so eine gute Graubrotkruste. Der darf halt nicht hart sein, sodass der darauf rumbeißt. Und es gibt sogar manchmal so ein bisschen Schuhsohlen-Effekt, sondern die muss richtig schön fluffig aufgepoppt sein. Und ich habe mittlerweile nach langer Recherche, weiß ich auch, wie man es hinkriegt. Kannst du ja vielleicht mal ausprobieren. Und zwar musst du den halt vorkochen. Dann schneidest du den ein und musst den dann mit Essig abreiben, aber nur die Schwarte. Und dann kommt der in den Kühlschrank über Nacht. Und so. Dann am besten, hier wird alles frittiert. Der kommt dann in eine Fritteuse. Aber ich denke, der müsste im Backofen auch genauso gut werden. Ich glaube nämlich in China, wo das ja ursprünglich herkommt, machen die das auch in so Tonöfen, die im Boden eingelassen sind, so riesige. Und ja, dann einer der besten Schweinebäuche gibt's hier im tiefsten Slum, hätte ich fast gesagt, ist das nicht. Also es ist aber da, wo die Ärmsten der Armen leben, in der hintersten Ecke, in einem Laden, wenn du den sehen würdest, du würdest sagen, ich esse hier nichts, ich will nichts von dem haben, wenn der das zubereitet. Aber da kommen Leute aus Singapur und Malaysia, kommen dahin extra in diesen Laden oder sitzen davor. Das ist total bizarr, wenn du das siehst. Und der kostet auch, glaube ich, 2 Euro umgerechnet. Aber der macht diesen Schweinebauch so geil, weil er auch selber ultra lange, das ist nämlich auch wichtig, der Schweinebauch, wie viele Schichten der hat. An Fleisch und Fett. Das gucken die sich genau an und wie dick das ist, wie der Anteil ist von dem Fleisch zu dem Fett. Und die sind so ein bisschen hier, ja, das sind so die Japaner sind die Autisten, was Essen angeht. Und die Thais sind so ein bisschen ADHS. Die machen es richtig geil, aber auch nicht zu viel Aufwand. Irgendwann sagen die dann, komm, das reicht jetzt. Also da müssen wir jetzt nicht auch noch anfangen, Temperatur zu messen auf dem Schweinebauch vorher oder sowas. Also ist schon.
Ich habe das jetzt hier nebenbei gegoogelt. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Original Schweinekrusten. Ich dachte, das wären jetzt irgendwie so gepoppte Chips, aber das sind anscheinend wirklich irgendwie Schweinekrusten. Von Natur aus ohne Kohlenhydrate. Weird. Aber irgendwie nur 21 Gramm Fett, das kann eigentlich ja keine richtige. Die XOX-Schweinekrusten werden im Eigenfett frittiert und anschließend gesalzen. Fertig ist der pure Knabberspaß. Damit sind wir wieder bei Werbung lesen, ne? Wir haben noch keine Anfrage bekommen. Wir wollten ja diesen Delbrücker Tiermarkt das sponsoren, aber andersrum. Aber ist noch nicht passiert. Ja gut, aber weißt du, ich wollte ja immer mal so eine Serie machen, wie Experten die Welt sehen, ne? Also weil wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt ein Akustiker und gehst irgendwo auf ein Konzert, dann hörst du ja nicht nur die Musik, sondern du hörst so, ey, das ist scheiße abgemischt. Hier, der Schall müsste von da kommen. So. Oder hier, wir haben hier mal eine Bude, wir haben hier mal Mieter in der Bude gehabt, die waren beides Lichttechniker. Na, die haben so für Rewe und für Edeka so das Licht gemacht für die Auslage und so ein Gedöns. Und die kamen natürlich dann hier rein und haben hier erstmal ein paar andere Lampen angeschraubt. Ja, oder ich zum Beispiel, wenn ich Radio höre, ich arbeite ja eigentlich beim Radio, ich höre natürlich nur, war die Anmoderation zu lang, war der O-Ton zu früh, wie war die Qualität? Ich höre ja nicht mehr richtig Radio, so, ne? Sondern ich gucke ja nur auf die Uhr, jetzt müsste wieder eine Moderation kommen. So? Bitte?
Ja, hast du das 100%
auf jeden Fall. Der Zeit, wenn du 100%, echt? Ja. Dann denke ich,
also erstmal,
ich mache schon.
Klingt gut.
Es geht sogar so weit. Es geht sogar so weit, dass ich, bevor ich entscheide, das Radio anzuschalten, auf die Uhr gucke, um zu wissen, ob jetzt nicht vielleicht Werbung kommt, ein Song noch läuft oder wie lange ich jetzt warten muss, bis der nächste also die nächste Moderation kommt und so. Schon bevor ich das Radio einschalte.
Ich aber auch.
Ja, ja. Ne, aber so Geschichten. Aber jetzt, ich find's halt witzig mit diesem ganzen Schnittgedöns, ja, wie du jetzt sagtest mit dem T-Shirt. Wahrscheinlich gehst du ja auch über den Markt und siehst nicht, ja, das T-Shirt sieht geil aus, sondern denkst schon in Schnittmustern oder was weiß ich alles oder in Qualität.
Ich pack ja alles an.
Immer. Mit dem Schweinebauch finde ich es auch sehr witzig. Ich denke, du kannst auf eine andere Art Schweinebauch essen als ich. Ja, das kommt ja noch dazu.
Ja, ich kann ja aber auch, also gerade was Essen angeht, das ist ja dann der Klassiker, ist ja, du kommst dann zu Leuten nach Hause und die sind total eingeschüchtert, weil du Koch bist. Aber die verstehen überhaupt nicht, ich gehe ja mit einer Erwartungshaltung irgendwo hin. Ich gehe ja nicht zu Meckes und erwarte, dass ich da ein sternegerechtes Wagyu Rinderfilet bekomme. Ne? Oder ins Brauhaus von mir aus. Sondern ich will ja immer das, was dem Preis angemessen ist. Hier gibt's ja auch Unterschiede. Streetfood und im Restaurant essen ist ein Unterschied. Ich war jetzt gerade eben in einem Restaurant, habe da Isan-Essen gegessen. Das ist halt so ziemlich bekannt hier. Dieser Papaya-Salat Song Tam kommt da zum Beispiel her. Das kostet dann das Doppelte ungefähr bis Dreifache teilweise, was es die Sachen auf der Straße kosten. Und da erwarte ich dann aber auch was anderes. Ich kriege da auch was anderes. Ich schmecke sofort den Unterschied dann in den Zutaten. Ne? Das ist immer noch lustig vom Preis her, kostet nichts. Also,
das ist so, wie wenn ich mit dir rolle. Da erwarte ich eigentlich auch nicht viel und kriege auch nicht viel.
Ja, so. Ja, gut, weil ich mich zurückhalte.
Aber ich weiß das ja vorher. Ja, okay, ja, genau. Also ich finde, wir haben jetzt über die Klamottenproduktion und über Schweinebauch gesprochen. Da war eigentlich alles mit dabei, aber eine Sache will ich jetzt noch fragen, weil du warst ja live dabei, als bei euch die Erde gebebt hat. Mach doch mal, vielleicht jetzt nicht in 10 Minuten, sondern in 8. Wie war das so? Das Haus nebenan, wo du jetzt wohnst, war ja auch irgendwie dann erstmal gesperrt, weil man nicht wusste, bricht es jetzt ein? Jetzt sind gerade ja wieder in der Türkei. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, so schwere Erdbeben. Wie war das so? Wie hast du das erlebt?
Nee, ich habe ja in meinem Leben noch kein Erdbeben gehabt vorher. Ich habe gedacht, ich werde ohnmächtig, als das passiert. Ich habe gerade die Tür aufgeschlossen.
Wie stark war das? War ja kurz Zwischenfrage.
Also in Myanmar glaube ich 7,7. Aber das ist nicht so stark hier angekommen.
Okay.
Ich weiß das, ich kann das nicht vergleichen, ich kann nicht sagen, ob das stark war oder nicht. Also hier ist ja
aber man weiß ja schon, ne? Ich weiß jetzt zum Beispiel, in der Türkei war 6,2 und es war so, dass zum Glück erstmal nicht so viel passiert ist, aber man weiß nicht, kommt das heftige Beben noch. Aber alles, was über 7 ist, ist ja schon eher ein starkes Beben. Aber egal, ja, sag nochmal weiter.
Ja, möglich, ja, auf jeden Fall. Und ich habe, weil das ist ein ekelhaftes Gefühl. Der ist halt schwindelig, weil das fühlt sich einfach an, als ob der schwindelig ist. Und dann habe ich mich hingesetzt und das hat ja nicht aufgehört. Und dann sehe ich auf einmal, wie meine, ich wohne ja in so einer kleinen Gasse mit so Reihenhäusern nebenan. Und gegenüber ist auch eine Reihe. Und meine Nachbarn und zeigen so in den Himmel. Und ich denke so, was ist hier los, Alter, die Aliens kommen. Die Aliens sind da, weil Nachbarn halt so in den Himmel gezeigt hat. Oder ist Komet, Alter, kommt ein Komet angeflogen, Alter, was ist hier los? Ne, und dann bin ich aber auch aufgestanden, weil ich wissen wollte, was ist hier los? Und das Fiese ist ja, das hat man auch noch echt eine Woche hinterher immer mal wieder, der Boden bebt für dich weiter, weil die Erde vibriert wohl die ganze Zeit, man nimmt das nur nicht wahr. Und wenn so ein Erdbeben gewesen ist, dann nimmt man das auf einmal wahr. Und das ist ganz komisch und ekelhaft.
Ich kenne das so ähnlich schon allein vom Kitesurfen. Weißt du, wenn du lange kitesurfst, so auf den Wellen und liegst dann abends im Bett, dann denkst du die ganze Zeit noch, du wärst am Kiten. Das ist ganz merkwürdig. Dann wird dir manchmal, ist wahrscheinlich wie seekrank zu sein oder sowas.
Ja, das ist ja auch, ich war mal auf so einem Plattbodenschiff auf dem Eiselmeer, 2 Wochen unterwegs mit der Schule. Und danach ist schon, wenn du an Land gehst, bewegt sich das Land, ja. Deswegen haben die auch, glaube ich, so viel gesoffen. Nee, aber auf jeden Fall, ich dachte, Alien-Invasion oder mein König Jesus Christus kommt endlich zurück. Und dann ist mir auch so durch den Kopf geschossen, Alter, was machst du denn jetzt? Du hast ja nicht mal eine Waffe. Du hast kein Geld, du kennst hier keinen. Was machst du denn, wenn hier wirklich irgendwie die Alien-Invasion ist? So ganz schräg, die Idee. Aber auf jeden Fall, dann gucke ich, dann zeichnen die halt auf das Haus, ich sag, was ist hier los? Und dann dann gucke ich und dann sind halt Teile runtergefallen. Das habe ich halt auch gehört. Und deswegen war ich auch so, was ist hier los? Ist hier Meteorit vielleicht? Fallen hier Teile vom Himmel? Es war halt aber einfach nur das Gebäude, weil es so alt war, ist Fassade halt runtergekommen. Richtig dicke Teile auch. Deswegen haben sie es auch abgesperrt hinterher. Ja, und dann wusste ich halt nicht, was ist hier los? Hab dann kurz überlegt, kannst du ins Haus zurück? Musst du überhaupt irgendwas holen? Und dann, ich hatte meinen Laptop im Roller drin und hatte mein Telefon dabei. Und
mehr hast du ja auch nicht, Heiko, sind wir ehrlich.
Ja, ich habe mittlerweile schon wieder viel zu viel und ich muss mir immer noch Möbel kaufen. Das passt mir eigentlich nicht, aber das ist ein anderes Thema. Und habe dann nur kurz meiner Mutter eine Sprachnachricht geschickt, weil ich wusste, das kommt mit Sicherheit da ja dann auch an. Ich habe gesagt, hier, nur, mach dir keine Sorgen, alles gut, ne? Falls du was mitkriegst und die tatsächlich dann auch 5 Minuten später kriege ich eine Rückmeldung. Ja, sie wäre gerade beim Zähneputzen und da wäre im Radio das gekommen mit dem Erdbeben und dann wollte sie mich fragen, was ist, und hat er die Nachricht gesehen und habe halt gesagt, hier, ich habe alles, zur Not kann ich auch erstmal ins Hotel, falls ich nicht ins Haus zurück kann. Aber sowas, das gibt's hier nicht. Da hält dich keiner davon ab, in ein Haus zu gehen. Selbst wenn das Gebäude nebenan einsturzgefährdet wäre, war es ja nicht. Das musst du selber wissen. Up to you. Hier ist halt viel mehr Eigenverantwortung. Wenn du halt begraben werden willst in deinem Haus, ja, up to you. Mach doch. Und am Ende ist ja auch nur ein Gebäude eingestürzt. Und das von Chinesen gebaut worden ist, am Chatuchat-Markt, da beim Bahnhof auch, weil die wahrscheinlich gefälschten, minderwertigen Stahl verwendet haben. Das ist im Moment ein großes Ding.
So kommt's raus.
So ähnlich wie bei dem Archiv damals in Köln, wo sie halt ja irgendwie Stahlträger geklaut haben und nur die Hälfte verbaut haben. Naja.
Ja gut, Leute. Ich denke, wenn du nichts mehr hast...
Was ist denn bei TapTech jetzt eigentlich Phase?
Phase? Ja, gut, dass du es sagst. Du hast uns ja jetzt nochmal ein paar neue Grafiken. Wir haben ja diesen berühmt-berüchtigten deutschen Bodenkämpfer Rashguard. Der wird ja auch, wir sponsern ja die deutsche Nationalmannschaft bei... Also Sven ist der Kapitän, also es ist so pseudo-deutsche Nationalmannschaft.
Sagen wir mal, ihr stellt ja die wer auch sonst.
Wer auch sonst. Wir haben die jetzt noch in grün und in schwarz, also so an Anlehnung an die Fußballtrikots, sehen super geil aus. Die grün und schwarz haben wir jetzt bei dir in Auftrag gegeben und in zwei Wochen, glaube ich, ist der Shop online in geilster Quali mit geilsten Bildern und den höchsten Preisen. Das ist eigentlich das, was die Leute wollen.
Das ist so ein Wichtigste.
Genau.
Da ist ja aber wirklich, also ich kann nur nochmal betonen, alle Klamotten sind so, habe ich so konzipiert, wie ich mir wünschte, dass jemand für mich Grappling-Klamotten macht.
Nice.
Also.
Ja, gut. Ja. Normal würde ich jetzt Outro abspielen, aber irgendwie habe ich keinen Bock mehr auf dieses Heavy-Metal-Gedöns-Pseudo-Gereppe. Willst du mal einen raushauen über Schweinebauch oder so? Dann spiele ich einfach und fade aus. Mach mal was auf. Mach mal, weißt du, was wir jetzt machen? Du redest einfach irgendwie so ein bisschen Thai. Also sag mal, denk dir mal einen schönen Satz aus und red den einfach über dieses Auto.
Nein, kann ich nicht.
So,
kann ich
und los geht's, Heiko. Alles klar,
ich
Leute.
Das kann ich nicht.
Ciao mit V.
Und ich noch nie.